Tatort Niedersachsen, der Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Alles rund um spannende Kriminalfälle in der Region. Wir blicken gemeinsam mit unseren Redakteuren auf die Hintergründe der spektakulärsten Verbrechen zwischen Harz und Heide.
Cold Cases, das sind Altfälle, die über Jahre nicht gelöst werden konnten. Die Polizei hat dafür spezielle Ermittlungsgruppen gebildet, die versuchen, mit neuesten Kriminaltechniken diese Fälle zu lösen. DNA, Blut, Faserspuren oder Fingerabdrücke können auf die Spur zum Täter führen. Manchmal werden Fälle aber auch durch ganz klassische und solide Ermittlerarbeit gelöst, so wie der folgende Fall. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei Tatort Niedersachsen, dem Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Wir sitzen hier im Pressehaus in Braunschweig, neben mir mein Kollege Erik Bein, wie immer an der Technik, und wir haben heute einen Gast aus der Redaktion in Helmstedt, Dirk Fochler. Schönen guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Wir haben heute uns ein Thema vorgenommen, einen Fall, der ganz frisch vor der 9. Großen Strafkammer des Landgerichts Braunschweig verhandelt worden ist. Gestrigen Tag wurde da auch das Urteil gesprochen. Es geht um den Fall Smokey, ein sogenannter Cold Case, der knapp zehn Jahre nach der Tat erst aufgeklärt worden ist. Darüber wollen wir heute sprechen. Ich habe zum Einstieg mal unsere damalige Berichterstattung zu dem Fall rausgesucht und will da mal was draus vorlesen, damit jeder weiß, um was es geht. Wie die Polizei erst gestern bekannt gab, meldeten Freunde einen 42-Jährigen am Freitagabend um 22.40 Uhr als vermisst. Die Beamten überprüften darauf sofort die Wohnung des Mannes in der Helmstedter Straße, Dammgarten. Dort entdeckten sie den Gesuchten um 22.50 Uhr. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Zitat: Weil der Körper des Toten Verletzungen aufwies, gehen wir von einem Tötungsdelikt aus, sagte Polizeisprecher Thomas Feger auf Nachfrage unserer Zeitung. Mehr berichteten Polizei und Staatsanwaltschaften nicht über die Art der Verletzung. Aus einem einfachen Grund: bisher gäbe es keinen konkreten Tatverdächtigen. Daher seien die Ermittler sehr darauf bedacht, dass mögliches Täterwissen nicht an die Öffentlichkeit dringe. Zitat: Die Beweislage ist problematisch. Es gilt jetzt vordringlich, die vorhandenen Spuren zu sichern, verdeutlichte der Braunschweiger Oberstaatsanwalt Joachim Geier auf Nachfrage. Die SOKO sei intensiv damit beschäftigt, den möglichen Tathergang zu rekonstruieren. Das zum Einstieg in den Fall. Es wird da ja erstmal von einem Tötungsdelikt gesprochen. Das ist normal, dass sich die Polizei dort zurückhält. Tatsächlich war es wohl sehr massiv, was dem Opfer mit dem Spitznamen Smokey angetan wurde. Was wurde vor Gericht berichtet?
Ja, es waren schwerste Verletzungen im Halsbereich, Brustbereich, Messerstiche mit großer Gewalt ausgeführt. Mhm. Also wirklich eine richtig brutale Tat, die scheinbar, so hieß es, eben auch das Opfer völlig überrascht hat, der also sich auch kaum Abwehrverletzungen nachgewiesen werden konnten. Und einfach mit einem immensen Blutverlust das Ganze einhergegangen ist.
Halsschlagader, glaube ich, auch getroffen worden.
Halsschlagader, auch andere Stiche in den Halsbereich, richtig tief reingerammt das Messer. Also wirklich eine Tat, die also mit großer Kraft und Gewalt ausgeführt wurde.
Mhm. Um noch nicht alles vorweg zu verraten, wir versuchen uns den Fall so ein bisschen von Anfang an dann halt zu nähern, weil er auch ein sehr interessantes Bild von den Ermittlungen halt gibt, nach so langer Zeit und dann trotzdem auch dann gelöst werden konnte, obwohl lange Zeit unklar war, wer denn eigentlich der Täter war. Vielleicht bewegen wir uns erstmal zum Tatort hin. Die Straße Dammgarten in Helmstedt, was ist denn das für eine Gegend?
Ja, das ist schon vielleicht nicht unbedingt ein richtiger sozialer Brennpunkt, aber eine Gegend, in der eben viele Menschen leben, die von Sozialleistungen halt leben oder eben Menschen leben, die über kein hohes Einkommen verfügen, sind ganz einfache Mietwohnungen,
Mehrfamilienhäuser.
Also das ist ja nicht unbedingt so das Prunkstück von Helmstedt, die Gegend dort.
Westen der Stadt, so Einflugsschneise könnte man sagen.
Ja, es ist halt eher so ein Durchganggebiet halt und ja.
Nehmen wir uns mal dem Opfer Smokey, von dem ja nur immer der Spitzname in den Medien bekannt geworden ist. Was weiß man denn über ihn?
Smokey war zu der Zeit auch arbeitslos, hat wohl eine Berufsausbildung absolviert. Genaueres wurde im Laufe der Verhandlung darüber nicht bekannt. War so ein bisschen, es war eine relativ große Clique, eine Szene in Helmstedt, die sich regelmäßig getroffen hat, und Smokey hatte dort durchaus so eine etwas hervorgehobene Rolle in dieser Szene, weil er nicht so ganz dem üblichen Klischee der anderen dort entsprach. Mhm. Also er trank auch relativ viel Alkohol, aber hatte das mehr oder weniger unter Kontrolle. Und ein Faktor, der immer wieder im Verlauf des Prozesses auch eine Rolle spielte, war wohl, dass es ihm im Vergleich zu den anderen aus dieser Clique finanziell ein Stück weit besser ging. Da war auch immer mal wieder die Rede von Geldverleihgeschäften, die er angeblich getätigt haben soll, aber genauer wurde darauf dann auch nicht eingegangen.
Er lebte allein in der Wohnung, glaube ich?
Er lebte allein in der Wohnung, hatte mal hin und wieder Beziehungen, aber war nach meinem Kenntnisstand auch nicht, bis dato nicht verheiratet.
Angehörige?
Er hatte einen Bruder, zu dem er auch regelmäßig Kontakt hatte, der auch Teil dieser großen Clique halt war. Der wiederum war einer der wenigen, die dort halt auch regelmäßig beruflich tätig waren.
Wir haben jetzt diesen Fall, wir haben die Leiche, die dort entdeckt worden ist von der Polizei, und dann fängt erstmal an, dieser Apparat der Ermittlungen anzulaufen. Die Leiche, ganz klar, die wird nach Hannover gebracht zur Rechtsmedizin, um Spuren zu sichern. Und parallel dazu fangen dann am Tatort dann die Polizisten an. Es gibt ganz verschiedene Aufgabenbereiche dort. Die einen sind für die Tatortermittlung zuständig, andere für die Beweisführung, andere für Vernehmungen, Nachbarschaft, Zeugen, Angehörige und noch ganz andere für die Aktenführung. Also ungefähr 20 Leute, so lese ich es nach in unserer damaligen Berichterstattung, waren bei dieser Soko dann zuständig. Also die haben das schon ernst genommen. Und es wird auch später gesagt von der Staatsanwaltschaft, als der Fall dann tatsächlich aufgeklärt worden ist, also dadurch, dass die Polizei so akribisch damals halt vorgegangen ist, konnte dieser Fall dann später überhaupt erst gelöst werden. Aber da kommen wir ja später noch zu, erstmal. Nochmal zurück an den Tatort bei der Beweissicherung. Du hast schon gesagt, eine große Menge Blutverlust ist dort. Aber die Ermittler können ja was sicherstellen, und zwar ein Schuhabdruck oder Schuhabdrücke sogar.
Ja, sie haben mehrere Schuhabdrücke. Also da, man muss sich das so vorstellen, dass es in dem Eingangsbereich der Wohnung in einem kleinen Flur eben zu dieser Tat gekommen ist.
Also direkt an der Haustür sozusagen.
Mehr oder weniger direkt an der Haustür. Dort ist dann letztendlich das Opfer auch liegen geblieben. Und das hat einen immensen Blutverlust gehabt. Also es gab wohl zwei relativ große Blutlachen. Mhm. Und durch diese Blutlachen ist halt jemand gegangen.
Der Täter, muss man sagen.
Der Täter. Ja. Und hat dann ist in andere Räume der Wohnung, sprich ins Wohn- und Schlafzimmer gegangen. Und dort konnte man überall noch diese Abdrücke mit den Blutanhaftungen halt feststellen. Mhm. Ne? Und das war die einzige Fußspur sozusagen, die sie dort sichern konnten. Also sie haben keine anderen Fußspuren in der Wohnung sichern können.
Und wurde auch lange Zeit halt auch geheim gehalten, dass es diese Spuren gab. Und erst sozusagen später beim Prozess ist es dann öffentlich geworden.
Man hat das deshalb sicherlich geheim gehalten, weil es war halt, das hat man wohl relativ schnell rausgefunden, dass es eine spezielle italienische Sportschuhmarke war. Mhm. Und da hatten die Ermittler relativ schnell die Erkenntnis gewonnen, dass es diese Marke, dass die nicht allzu oft so in unserer Gegend getragen wird. Mhm. Ne? Und das war halt schon so eine Art Alleinstellungsmerkmal. Und deshalb hat man sich darauf relativ stark konzentriert und hat dann ja auch relativ schnell jemanden ausfindig gemacht, der eben genau diese Schuhe zum fraglichen Zeitraum getragen hat.
Kommen wir noch zu. Aber schon spannend, dass man anhand von einem Profil in einer Blutlache auf die Schuhmarke zurückschließen kann.
Ja, aber da gibt es schon Möglichkeiten, das halt eben technisch nachzuweisen. Das hat man auch mit Gegenvergleichen halt dann auch relativ sicher festgestellt, dass es eben genau diese Schuhmarke halt war.
Ich guck mal wieder in unsere Berichterstattung, in unsere Zeitung. Also die Tat war am, man weiß es nicht genau, 14. bis 16. Dezember irgendwann, dann muss passiert sein, also im Jahr 2011. Am 12. Januar 2012 hat dann unsere Zeitung sich mal erkundigt bei den Ermittlern, wie es denn ausschaut, wie weit man ist. Und gab keine heiße Spur bis dahin. Obwohl die SOKO mit gleicher Personalstärke immer noch an dem Fall halt dran war. Dann am 21. April 2012 haben wir einen weiteren Artikel zu dem Fall veröffentlicht. Daraus zitiere ich mal aus der Berichterstattung unter der Überschrift Tötungsfall Smokey, Polizei tappt noch im Dunkeln. Trotz zahlreicher Vernehmungen und Zeugenbefragungen hat die Polizei noch keinen entscheidenden Hinweis auf den Täter bekommen. Ob es sich um einen Mord oder um Totschlag im Affekt gehandelt hat, kann derzeit nicht beantwortet werden. Es fehlt ein lückenloses Bewegungsbild des Opfers, von dem die Polizei nun ein Foto veröffentlicht hat. Ab dem Zeitpunkt hat also die Polizei ein Foto von Smokey veröffentlicht, in der Hoffnung, dass sich vielleicht da der ein oder andere noch mal erinnern kann, ob er ihn an den Tag der Tat noch mal irgendwo gesehen hat. Ja, 2012 und dann passiert lange Zeit, zumindest aus unserer Sicht, gar nichts. Archiv finde ich kaum noch was dann über den Fall. War ziemlich ruhig.
Also man hatte eben bis zu diesem Zeitpunkt schon einige Verdächtige identifiziert, auch aufgrund von Zeugenaussagen, die im Wesentlichen aus dem Bekanntenkreis der beiden, Täter von Täter und Opfer, halt kamen. Das waren aber dann zum Teil auch widersprüchliche Aussagen. Und es gab eben, wie gesagt, keinen weiteren Hinweis, den man hätte in der Wohnung oder den man in der Wohnung sichergestellt hat, um zu sagen, okay, der oder die war eventuell auch noch in der Wohnung. Mhm. Es gab letztendlich wirklich nur diese Schuhabdrücke. Es gab keine Spuren an Möbeln oder sonstigen Gegenständen in der Wohnung von irgendwelchen Dritten. Mhm. Also da waren tatsächlich die Spuren des von Smokey halt natürlich. Mhm. Es waren halt auch Spuren natürlich des Bruders, der ihn regelmäßig besucht hat. Aber das waren zum Teil auch ältere Spuren. Das so etwas kann man auseinanderhalten. Also man kann schon feststellen, wie alt Spuren sind. Und deshalb hat man dann irgendwann gesagt, okay, hier sind wir jetzt am Ende angekommen. Und man hat ja dann das Verfahren im Grunde genommen eingestellt.
So ist es. Wir befinden uns dann im Jahr 2019 und zwar im Juni. Und dann gab es eine Pressekonferenz, bei der der Braunschweiger Polizeipräsident Michael Pienka dann eine neue Ermittlungsgruppe Cold Cases vorgestellt hat. Muss man sich vorstellen, sind sechs Ermittlerinnen und Ermittler, die in die ganzen alten Mordfälle, die unaufgeklärten Mordfälle und auch vermissten Fälle sich dann nochmal vorgenommen haben. Wir hatten da auch in unserem Podcast Nummer 16 auch schon mal mit der Leiterin und dem zuständigen Staatsanwalt darüber gesprochen. Und wer sich dafür interessiert, der sollte sich das nochmal anhören, wie die dort arbeiten. Diese Gruppe hat also ihre Arbeit aufgenommen und schaut sich dann diesen Fall dann nochmal an. Natürlich auch mit Blick auf, kann man Spuren vielleicht mit neuer Kriminaltechnik dann auswerten. Das Interessante ist, dass dieser Fall aber nicht so sehr mit neuer Kriminaltechnik gelöst wird, sondern eigentlich eher so klassische Ermittlerarbeit. Aber da kommen wir auch noch zu.
Genau.
Ja? Das nächste, was ich dann gefunden habe, ist, dass im September 2020 die Polizei sich dann entschließt, eine neue MOKO für den Fall Smokey zu bilden. mit Ermittlerinnen und Ermittlern von verschiedenen Dienststellen und die dann in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig sich diesen Fall nochmal neu angucken. Und du hast ja schon gesagt, es gab verschiedene Verdächtige in dem Fall. Und dann gab es wohl einen, auf den sich die Ermittlungen zunächst erstmal konzentriert haben.
Ja.
Und dazu haben sie dann andere Zeugen zur Vernehmung dann nochmal vorgeladen, unter anderem Sven S.
Ja, aber da muss man nochmal vorausschicken, dass der Grund, weswegen sie überhaupt dann wieder quasi einen Tatverdächtigen gefunden haben, war einfach der, dass sie nach 10 Jahren in der Lage waren, auf einer Fußmatte, die in der Wohnung des Opfers gelegen hat, eben eine dritte oder eine Blutspur eines Dritten festzustellen.
Also technisch war es 2011 noch nicht
möglich. Das war noch nicht möglich.
Und jetzt mit der neueren Technik war es dann möglich, halt eine neue Spur zu sichern.
Diese Spur konnten sie einem Verdächtigen dann zuordnen, der auch aus diesem Bekanntenkreis stammt, der auch vorher schon mal zu den Verdächtigen zählte, aber eben wegen nicht ausreichender Beweise dann letztendlich wurde eben, dass diese Spur auch nicht weiterverfolgt hat. Und das war dann sozusagen der Auslöser, dass man gesagt hat, okay, jetzt haben wir wieder jemanden. Und da haben sie dann versucht, durch weitere Ermittlungen in diese Spur dann
mit Befragung
weiter zu befragen. Genau.
Sven S., beschreib den mal. Was ist das für ein Mensch?
Ja, also wenn man könnte sagen, er ist halt irgendwann im Laufe seines Lebens mal so von dem gewöhnlichen Lebensweg abgekommen. Da gibt es halt unterschiedliche Gründe. Er hat schwierige familiäre Verhältnisse gehabt. Er ist ohne Vater aufgewachsen, hat seinen Vater eigentlich nie kennengelernt, hat die Schule abgebrochen vorzeitig, also hat keinen Schulabschluss, hat keine Berufsausbildung, ist früh zum Alkohol gekommen und hatte dann auch später dann noch einen schweren Autounfall, auch mit verursacht durch Alkohol, der ihn also auch nochmal beeinträchtigt halt hat. Auch beeinträchtigt hat dahingehend, dass es immer schwieriger wurde für ihn halt auch irgendwie einen Arbeitsplatz zu finden. Und er ist, wenn man so will, halt wirklich so ein Stück weit eben auch durch das Raster gefallen bei uns.
Er war ein Freund von Smokey?
Kann man sagen, ja. Guter Bekannter bis Freund. Also die hatten regelmäßig Kontakt, kannten sich schon länger und war von daher durchaus jemand, so ein gegenseitiges Vertrauen auch da war.
Der war zur Tatzeit 38, Smokey zur Erinnerung war 42, also ungefähr auch ein Jahrgang.
Ja.
Und es gab ja noch eine Verbindung zwischen den beiden.
Genau, sie haben sich sozusagen die gleiche Frau geteilt, aber nicht gleichzeitig, sondern nacheinander. Und das war an sich war relativ unproblematisch. Was für Probleme gesorgt hat, war einfach, dass der Smokey sich um die Kinder gekümmert hat, die aus der Beziehung von Sven S. Und der besagten Frau halt hervorgegangen sind. Und Smokey hat einen besseren Draht zu den Kindern gehabt als er selber. Und das hat er wohl nie so richtig verwunden, hat ihn auch frustriert. Und er war auch, so wurde das im Verfahren halt auch mehrfach dargestellt, auch zeitweise wirklich richtig traurig und hat also auch, es haben Zeugen berichtet, wenn über die Kinder gesprochen wurde, zu weinen angefangen. Also das muss ihn heftigst getroffen haben.
Weißt du, wie so die Zeiten mit der Beziehung war, wann die eine Beziehung geendet und die andere angefangen hat?
Also diese beiden Kinder, die sind jetzt 20 Jahre alt. Ja. Das heißt, die war am Anfang, die ersten Jahre lief das relativ gut, aber dann war das auch, so wurde es dargestellt, auch alkoholbedingt ist diese Beziehung halt dann in die Brüche gegangen halt.
Vor Gericht hieß es auch, Sven S. ist dafür bekannt, sage ich mal, wenn er getrunken hat, dass er auch aggressiv reagiert.
Also das haben mehrere Zeugen berichtet. Außerdem gibt es ja auch mehrere Verurteilungen wegen Körperverletzung. die waren eigentlich in der Regel immer mit in Zusammenhang mit erhöhtem Alkoholgenuss.
Vor Gericht, was hat er da so für einen Eindruck gemacht?
Teilnahmslos. Hm. Nicht desinteressiert, aber so ein Stück weit apathisch hat er das alles über sich ergehen lassen. Also er hat schon sich zu manchen Sachverhalten geäußert, zu anderen Sachverhalten gar nicht, insbesondere wenn es darum ging, wie die Tat ausgeführt wurde oder ob er gegebenenfalls auch der Täter sein könnte. Dazu hat er eigentlich nichts gesagt. Er hat mehr zu seinen eigenen Verhältnissen und Beziehungen zu anderen Personen. Da hat er sich regelmäßig geäußert, ja.
Okay. So, im Dezember 2020 wird Sven S. von der Polizei vorgeladen als Zeuge.
Ja.
Weil es ja, wie du erwähnt hast, darum geht, einen anderen Verdächtigen zu hinterfragen. So möchte ich es mal sagen. Und was passiert bei dieser Zeugenbefragung?
Bei dieser Zeugenbefragung wurden ihm nochmal Fotos vom Tatort vorgelegt. Speziell Aufnahmen aus dem Flurbereich mit den großen Blutlachen und den Abdrücken, den Schuhabdrücken, die waren also deutlich zu sehen. Und da hat er nach Aussage der Ermittler, des Mordkommissionsleiters vor allen Dingen, der das also sehr ausführlich geschildert hat, mehrfach reagiert, indem er geil gesagt hat.
Okay.
Das war also für den Ermittler oder für die Ermittler, waren mehrere Polizeibeamte an den Vernehmungen beteiligt, sehr ungewöhnlich. Sie waren überhaupt nicht darauf vorbereitet, konnten das zuerst auch gar nicht einordnen, haben dann nachgefragt und im Zuge der Ermittlungen hat er dann, oder des Gespräches, der Vernehmung hat er dann zugegeben, dass das seine Abdrücke sind, von seinen, dass er in der Wohnung gewesen
ist. Man muss dazu sagen, er wurde natürlich zum früheren Zeitpunkt 2011 auch schon mal vernommen und hatte damals dann erklärt, er wäre nicht in der Wohnung gewesen, beziehungsweise auch schon tagelang vorher nicht in der Wohnung gewesen.
Ja, genau.
Also plötzlich eine Wendung um 180 Grad.
Das war mehr als eine Wendung um 180 Grad, denn damit war was er in dem Moment nicht wusste, war, dass die Ermittler schon herausbekommen hatten, dass eben diese Schuhe, diese speziellen Schuhe, die er getragen hat, oder dass die Abdrücke von diesen Schuhen stammen. Mhm. Das hat er dann aber nochmal zugegeben. Und er hat dann aber gesagt, er wäre nur wenige Sekunden in der Wohnung gewesen. Weil er also unerwartet dann das Bild vorgefunden hätte des toten Smokey. Und das hat ihn also völlig aus der Bahn geworfen, also kurz in die Wohnung geguckt, den Toten gesehen und sofort die Wohnung wieder verlassen. Mhm. So, und da waren die Ermittler, haben die Ermittler gesagt, okay, diese Aussage kann so nicht stimmen, weil eben diese blutbehafteten Schuhabdrücke eben auch in der Wohnung waren, in anderen Räumen. Das heißt, nur einmal kurz in die Wohnung reingucken, einmal in die Blutlache treten, und dann wieder die Wohnung verlassen, das stimmt definitiv nicht.
9 Jahre nach der Tat hat man dann endlich den Hauptverdächtigen. Und den lässt man dann auch nicht mehr von der Angel. Er wird dann im Januar verhaftet.
Ja, vorausgegangen sind längere Vernehmungen in Braunschweig durch die Polizei. Das sind sogenannte Videovernehmungen, die also zu ganz bestimmten Bedingungen auch stattfinden, wo dem Beschuldigten dann auch ausführlich dargelegt wird, was hier jetzt passiert, welche Rechte er hat, dass er auch jederzeit die Möglichkeit hat, Aussagen zurückzunehmen.
Also er ist jetzt vom Zeugen, Aussagen muss.
Vom Status Zeuge.
Ist er jetzt zum Beschuldigten gewechselt, der auch eine Aussage verweigern kann, um sich nicht
genau,
selbst zu belasten.
Genau, damit hat er ganz andere Rechte und das wurde ihm also ausführlichst dargelegt. Mhm. Und trotz wiederholter Hinweise seitens der Polizeibeamten eben auf die Möglichkeit, dass er die Aussage verweigern kann, beziehungsweise auch Aussagen wieder zurücknehmen kann, hat er auf Nachfrage eben den Sachverhalt bestätigt, dass er in dieser Wohnung war. Und das war mit gleichzeitigen Reaktionen, die er, mit körperlichen Reaktionen, die er gezeigt hat. Also der leitende Beamte hat mir auch im Zuge des Prozesses nochmal erklärt, was darunter zu verstehen ist. Also er hat fürchterlich zu schwitzen angefangen. Mhm. Er hat immer wieder den Kopf nach unten gehalten, wenn er geredet hat. Und das ist für die Ermittler oder nach den Erfahrungen der Ermittler das deutliche Hinweise, dass er der mögliche Täter sein könnte.
Da arbeitet was in einem.
Genau. Mhm.
Vor Gericht hat er ja dann nochmal versucht zu erklären oder hat nochmal eine andere Erklärung nochmal gefunden, warum er das denn bei der Polizei gesagt hat.
Ja, er wollte quasi darauf hinweisen, dass es möglicherweise, also dass er nur kurz in der Wohnung war, ja. Und er wollte einfach, dass das Ganze auch zu Ende geht. Na, das war sozusagen sein, dass also die Ermittlungen in andere Richtung auch angestoßen werden können.
Ja.
Er hat ja auch im Vorfeld gesagt, er hätte einen anderen, eine dritte Person am Tattag zum fraglichen Zeitpunkt vor der Wohnung gesehen, die in das Haus hineingegangen ist.
Der berühmte dritte Mann.
Genau, da konnte aber nie jemand ermittelt werden. Also andere Zeugen konnten das in keinster Weise bestätigen. Und ja, von daher war das dann halt aus seiner Sicht, so hat er es geschildert, eben trotzdem noch mal ein Versuch, das Ganze in eine andere Richtung zu lenken halt.
Für die Ermittler ist das natürlich ein großer Erfolg gewesen, für diese Cold Case Kommission. Ich lese mal aus der Pressemitteilung vor, zum Anlass der Verhaftung. Am 16. Dezember 2011 war ein damals 42-Jähriger mit massiven Verletzungen tot in einer Wohnung in Helmstedt aufgefunden worden. Die sehr umfangreich geführten Ermittlungen der damaligen Mordkommission, die das gesamte persönliche Umfeld des Opfers einschlossen, führten nicht zu einer ausreichenden Beweislage gegen den heutigen Tatverdächtigen, sodass das Verfahren eingestellt worden musste. Die am 1. Juni 2019 ins Leben gerufene Braunschweiger Ermittlungsgruppe befasste sich erneut mit diesem Fall. Hierbei sahen die Ermittler Anlass zu weitergehenden Untersuchungen durch das Landeskriminalamt, aus denen sich Anhaltspunkte für eine Neubewertung der bisherigen Erkenntnisse ergaben. Durch die Braunschweiger Polizei wurde deshalb im September 2020 eine Mordkommission mit Ermittlerinnen und Ermittlern verschiedener Dienststellen gebildet, die Ermittlungen in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft fortsetzen. Am frühen Morgen des 27. Januar 2021 konnte nun ein schon früherer Verdächtiger als dringend tatverdächtig festgenommen werden. Das Amtsgericht Braunschweig hatte zuvor dem Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig entsprochen und gegen den 47-jährigen Mann aus dem Raum Helmstedt einen Untersuchungshaftbefehl erlassen. Die erneute Bewertung der durch die ehemaligen Ermittler zusammengetragenen Fakten sowie weitergehende kriminaltechnische Untersuchungen der seinerzeit gesicherten Spuren vom Tatort durch das Landeskriminalamt Niedersachsen im Auftrag der Mitglieder der neu gegründeten Mordkommission führte zu neuen Erkenntnissen, auf deren Grundlage ein Haftbefehl ergehen konnte. Von großer Bedeutung war hierbei auch die Akribie, mit denen die seinerzeitigen Ermittler die Ermittlungen geführt und Spuren gesichert haben. So, ab Juli begann dann der Prozess vor der 9. Großen Strafkammer des Landgerichts Braunschweig. Dort werden alle Tötungsdelikte verhandelt. Du warst ja an einigen Prozesstagen da. Wie war denn so die Stimmung in dem Verfahren?
Die Stimmung war insofern, oder das muss man vorausschicken, diese Verfahren werden jetzt aktuell ja von Ralf Michael Polonski geleitet, der als Richter immer bemüht ist, eine gute Atmosphäre zu schaffen, eine Gesprächsatmosphäre zu schaffen, allen Beteiligten zu vermitteln, dass alle auf Augenhöhe miteinander reden können.
Auch mit dem Angeklagten, ja.
Auch mit dem Angeklagten, der also auch gerne mal versucht, eben durch Nachfragen zu persönlichen Verhältnissen, die nicht unbedingt jetzt mit dem Fall was zu tun haben, eine angenehme Basisgrundlage da zu schaffen. Und der auch, das muss man sagen, wenn es mal zu dem Fall kommt, dass sich zum Beispiel das Angeklagte von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machen, das also wirklich sehr neutral und offen hinnimmt und man hat nie den Eindruck, als wenn ihn das jetzt irgendwie belasten würde und er dann irgendwie negativ da irgendwie eine negative Stimmung irgendwie verbreitet.
Waren Freunde, Verwandte vom Angeklagten oder vom Opfer anwesend in den Verhandlungen?
Wenig, ganz wenig eigentlich. Also dieser vermeintliche Bekanntenkreis, also das kann man ja so ein bisschen durchaus als die Helmstedter Trinkerszene beschreiben. Von denen waren am Anfang einmal zwei Personen anwesend. Ansonsten waren Polizisten da, die nicht als Zeuge geladen waren, sondern die einfach als Zuhörer da waren. Es waren auch, soweit ich das beurteilen kann, hier und da mal Leute, Nachbarn oder andere Helmstedter halt mal da, die einfach so aus Interesse mal vorbeigeschaut sind. Aber ein großes Interesse war nicht da, das kann man nicht sagen.
Frau und Kinder, waren die da?
Nein.
Gab es einen Nebenkläger?
Nein.
Wenn man sieht, was so von dem Leben übrig bleibt von Smokey, sage ich mal, schon ziemlich traurig.
Der Bruder hatte wohl in Erwägung gezogen, als Nebenkläger aufzutreten. Dazu ist es dann aber auch nicht gekommen. Gründe dazu sind mir jetzt nicht bekannt, warum er das nicht gemacht hat.
Wir haben in dem Fall ja kein Geständnis, kein Augenzeugen, der irgendwas gesehen hat, sondern es ist ein Indizienprozess.
Keine Tatwaffe.
Keine Tatwaffe,
genau. Keine Tatwaffe, ja. Keine Zeugen.
Eigentlich gar nichts. Die Schuhe?
Haben wir Schuhe die? Sind die, das hat der Angeklagte dann auch gegenüber den Ermittlern zugegeben, weil er eben selber festgestellt hat, dass diese Blutanhaftungen noch daran waren und die trotz Versuchen, diese abzuwaschen, sich nicht entfernen ließen, hat er die Schuhe entsorgt. Und die wurden dann auch nicht mehr gefunden. Also die gibt es halt auch nicht.
Also es gibt starke Verdachtsmomente natürlich, wenn man das alles hört. Aber es kommt ja immer um einige Gesamtwürdigung an.
Und es gibt mehrere Verdachtsmomente. Aber es gab eben schon auch zu anderen Personen aus diesem Umfeld Verdachtsmomente, die man jetzt so von außen betrachtet durchaus als gleichwertig bezeichnen könnte. Also das muss man schon eben auch klar sagen.
Wie hat die Kammer jetzt ihr Urteil begründet? Oder erzähl mal, wie lautet das Urteil?
Das Urteil lautete wegen Mordes lebenslängliche Haft mit dem Mordmerkmal Heimtücke.
Und Habgier?
Ne? Habgier ist nicht, wurde nicht, hat das Gericht, hat die Kammer anders gesehen.
Okay.
Es ist wohl Geld entwendet worden. Da konnte man aber auch nicht genau feststellen, ob es der Täter mitgenommen hat oder ob vorher eine andere Person, die auch in dieser Wohnung gewesen sein könnte. Es gab also da schon durchaus regelmäßig Treffen in dieser Wohnung von mehreren Personen, die sich dort zum Trinken
getroffen haben.
Und der Smokey, das hatten wir ja vorhin schon mal erwähnt, hat durchaus gelegentlich größere Summen, da reden wir dann von mehreren hundert Euro Bargeld zu Hause gehabt. Von daher wäre Habgier auch ein denkbares Motiv und ein denkbares Mordmerkmal, aber das hat die Kammer eben nicht so gesehen.
Was haben Sie denn zum Tathergang festgestellt? Was ist da passiert?
Zum Tathergang wurde ganz klar gesagt, dass das Opfer völlig arglos war, im Grunde überhaupt nicht damit gerechnet hat. Nach Schilderungen des Gutachters und auch der Kriminalpolizisten, die vernommen wurden, und so hat es dann letztendlich auch die Kammer gesehen, muss die Tat im Grunde genommen in dem Moment passiert sein, als sie zusammengetroffen sind. Also sprich, Smokey hat die Tür aufgemacht und dann müssen mit nur wenigen Sekunden Abstand diese Messerstiche erfolgt sein.
Und warum? Was haben Sie zum Motiv festgestellt?
Also ein konkretes Motiv konnte man nicht oder hat die Kammer nicht benannt. nicht benennen können. Mhm. Es gibt ein ganzes Bündel an möglichen Motiven. Da ist zum einen eben die geschilderte Situation mit den Kindern und dem, dann eben auch die Beziehung zu der Frau spielt eine Rolle. Dann die allgemeine Lebenssituation des Täters, die also als relativ perspektivlos beschrieben wurde. Möglicherweise auch Alkoholeinfluss kann eine Rolle gespielt haben. Wobei das Gericht letztendlich in der Urteilsbegründung gesagt hat, dass in dem Fall ganz konkret an dem Tag der Angeklagte ungefähr 1,0 Promille nur hatte. Das hat man irgendwie noch errechnen können.
Also sprich, dem wahren Motiv ist man in dem Urteil oder in dem Verfahren gar nicht so richtig nahe gekommen?
Nein, nein. Nein. Also es waren alles Wahrscheinlichkeiten, Vermutungen, aber es gab keine klare Aussage vom Gericht, dass jetzt meinetwegen das Motiv der Umgang des Opfers mit den Söhnen war, dass er darauf also irgendwie neidisch war zum Beispiel oder darüber frustriert war. Nein, das konnte man nicht so konkret, wurde nicht so konkret festgestellt.
Das eine ist ja, was man feststellen kann. Das andere ist, was möglicherweise so sein könnte. Was ist deine Meinung? Was könnte es gewesen sein? Ging es um Geld?
Nein, da bin ich mir relativ sicher. Also das hat auch der Verteidiger mehrfach vorgetragen, dass sich an der Situation, an der finanziellen Situation des Angeklagten nichts geändert hat.
Das war ja so ein bisschen die Stoßrichtung der Staatsanwaltschaft, dass die von Anfang an gesagt haben, es geht hier um Habgier, es geht um 100 Euro, EC-Karte, Geldbörse.
Ja, ne? Aber das hätte ja die Situation, die finanzielle Situation des Angeklagten nicht wesentlich verbessert. Mhm. Und waren übrigens, das wurde dann später noch in der Urteilsbegründung auch genannt, dass ja die Ermittler bei der Durchsuchung der Wohnung letztendlich oder bei der Räumung der Wohnung dann noch 700 Euro gefunden haben. Mhm. Also warum sollte er die dann da liegen lassen? Mhm. Die waren in Umschlägen, die lagen jetzt nicht offen auf dem Tisch, aber wenn man intensiv gesucht hätte, hätte man diese Umschläge gefunden. Mhm. Also da bin ich mir relativ sicher, dass Habgier in keinem Fall das vorherrschende Mordmotiv gewesen war. Hm.
Muss ja vorsichtig sein, der Fall ist noch nicht rechtskräftig. Kann immer noch sein, dass Rechtsmittel eingelegt werden von der Verteidigung, vielleicht auch von der Staatsanwaltschaft, dass das Ganze nochmal vom Bundesgerichtshof kommt.
Ja, das geht aber nur wegen Verfahrensfehlern. So wurde das festgestellt, hat das Gericht verkündet.
Bleibt abzuwarten.
Der Verteidiger hatte ja auf Freispruch plädiert, weil er eben keine hinreichenden Beweise sah. Dagegen kann jetzt letztendlich in der Revision nicht vorgegangen werden.
Was ist deine Meinung? Ist das Urteil gerecht?
Das ist eine schwierige Frage. Ich denke, nach all dem, was da an Indizien vorgetragen wurde, spricht vieles für den Verurteilten als Täter. Und von dahingehend muss man sagen, dass das Urteil dann auch eigentlich gerecht ist. Mhm. Auch wenn es natürlich hart ist, ne, ohne dass man einen klaren Beweis hat für die Täterschaft. Aber es gibt eben auch keine Hinweise auf einen Dritten als Täter. Also da wurde auch das, also haben sowohl Staatsanwaltschaft als auch Verteidigung mehrfach betont, dass die Polizei sehr, sehr intensiv ermittelt hat. Also da ist vieles schon über das übliche Maß hinausgegangen und von daher ist man sich auch sehr sicher, sind sich eigentlich alle sicher, also selbst die Verteidigung hat auch eingestehen müssen, dass es also keine Ansätze für einen Dritten als Täter halt gibt.
Du hast den Fall und den Prozess ja begleitet. Was ist so dein Fazit davon? Was hat das so, was denkst du darüber? Was macht das mit dir?
Also es sind eigentlich zwei Faktoren, die dabei jetzt für mich persönlich eine große Rolle gespielt haben. Zum einen, dass es eben tatsächlich möglich ist, mit verbesserten technischen Methoden, also da wirklich noch Dinge wieder ans Tageslicht zu fördern und ein Stück weit der Wahrheit dann auch auf die Sprünge zu helfen.
DNA-Spur am Fußabtreter, unglaublich.
Genau, ne? Also das sind alles so Dinge, die sind wirklich, die haben für mich eine hohe Signalwirkung auch. Ja. Ne? Also dass da, ich glaube, dass sich der Verurteilte dann letztendlich auch relativ lange sicher gefühlt hat, aber als dann diese Dinge auf den Tisch kamen, da ist bei ihm auch nochmal richtig was passiert. Mhm. Also der leitende Ermittler hat dann zum Beispiel auch nochmal gesagt, er hat immer so den Eindruck, wenn bei den Vernehmungen, dass bei dem Verurteilten so eine Art Film abgelaufen ist. Ne? Also da konnte man deutlich mitbekommen, dass er das alles nochmal rekapituliert und dass also er diese Tat, und das wäre, also ohne diese neuen technischen Möglichkeiten wäre es nicht dazu gekommen. Die andere Seite ist so ein bisschen die soziale Seite, die da eben auch letztendlich nochmal zutage gefördert wird. Also es wird schon eben auch ein Stück weit deutlich, dass unsere gesamten sozialen Sicherungssysteme da ein Stück weit zumindest auch versagt haben. Also man hat mehrfach den Eindruck gehabt, an bestimmten Stellen, wenn der Verurteilte zum richtigen Zeitpunkt die richtige Hilfe bekommen hätte oder Unterstützung, dann wäre es möglicherweise am Ende nicht zu dieser wirklich schrecklichen Tat gekommen. Das ist also insbesondere, was so im jugendlichen Alter und als junger Erwachsener, was in der Phase mit ihm so passiert ist, da ist er relativ alleine gewesen und hatte also kaum Unterstützung. Und natürlich liegt vieles auch immer an jedem selber, das ist klar, ne? Aber manche brauchen halt eben in gewissen Momenten einfach Hilfe und die hat er nicht bekommen.
Ein bewegender Fall, ein Cold Case nach so langer Zeit, der gelöst wurde. Lieber Dirk Fochler, ich danke dir ganz herzlich, dass du hier zu uns gekommen bist und deine Sicht der Dinge auf den Prozess und den Fall nochmal vorgetragen hast. Für unsere interessierten Leser sei noch das Tatort Niedersachsen Magazin Nummer 1 ans Herz gelegt. Es gibt noch die Restauflage. Mir bleibt dann nur noch, Ihnen einen guten Tag und einen guten Abend zu wünschen.
Ja, danke schön. Es hat Spaß gemacht. Kommen wir gerne wieder.
Auf Wiedersehen.
Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de/podcast.
Hi, ich bin Parshad.
Und ich bin Marc Augustat.
In unserem Podcast Phänomenal Paranormal gehen Marc und ich den unerklärlichsten Dingen auf den Grund.
Es geht um Poltergeister, verfluchte Hotels, komische Puppen,
Schlafparalysen und vieles mehr. Und wenn Marc und ich mal nicht weiter wissen, dann machen wir eine Sache sehr, sehr gut. Und zwar ist es, Witze zu reißen über Geister.
Und wir holen uns Expertinnen und Augenzeuginnen rein, die uns die Fälle aus den verschiedenen Perspektiven beleuchten.
Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt.
Hört doch mal rein, wir würden uns freuen.